Nun ist wieder Weihnachten. Die Einkaufsschlacht ist geschlagen. Und hoffentlich haben wir jetzt ein paar Tage der Ruhe und der Besinnung. Leider denken in unserer heutigen Zeit immer weniger Menschen über den wahren Ursprung des Weihnachtsfestes nach. Für viele geht es in erster Linie um Schenken, um gut essen, sich mit der Familie und Freunden zu treffen. Es gibt sogar schon zahlreiche muslimische Familien, die einen Weihnachtsbaum aufstellen und Weihnachten haben, ohne den eigentlichen Ursprung und den Sinn dieses Festes zu kennen. Ich habe mal einige Bilder mitgebracht, wie Weihnachten heute vielleicht bei manchen aussieht. Ja, man sagt nicht mehr Weihnachtsbaum, es heißt jetzt extrem beleuchtetes Nadelgehölz mit Religionshintergrund. Oder der untere Spruch, das ist so etwas, was WhatsApp vorschlägt, als sinnigen, in Anführungsstrichen, Spruch, den man seinen Freunden per Mitteilung mitteilen kann. Frohe Ostern, was? Es ist Weihnachten. Dann eben das. Ja, Tiki Küstenmacher hat das vor einigen Jahren mal so gesehen. Wir sind auf der Straße des Lebens, die drei schönen oder vier schönen Spuren gehen in Richtung Rummel und die schmale Abbiegespur, wo überhaupt niemand fährt, die geht in Richtung Weihnachten. Für uns Christen ist Weihnachten aber doch etwas ganz anderes. Es ist eines der höchsten Feste in unserer Christenheit und wir feiern nicht uns, sondern wir feiern die Geburt des Retters und des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Da wir alle die Weihnachtsgeschichte gut kennen, ja, sie vielleicht dieser Tage schon gelesen haben oder gehört haben, heute Morgen haben wir ja einen Teil, fand ich sehr schön, es ist einer der weniger bekannten Teile der Weihnachtsgeschichte. Meistens bleibt man ja in der ersten Hälfte des Lukas-Kapitels hängen. Und weil wir das alles so gut kennen, habe ich für heute Morgen einen etwas anderen Text ausgesucht, den ich meiner Predigt zugrunde legen möchte. Für mich ist es immer wieder faszinierend, wie viele Stellen im Alten Testament schon auf den Retter und Messias hinweisen und teilweise sehr detaillierte Hinweise auf seine Geburt, sein Leben und sein Wirken geben. Eine davon finden wir in Micha 5. Ich lese die Verse 1 bis 4a. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zu derselben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. Und er wird der Friede sein. Micha zählt im biblischen Kanon zu den sogenannten kleinen Propheten. Nicht, weil er unwichtig ist, sondern weil er halt eben etwas weniger geschrieben hat. Er lebte und wirkte in Israel von ca. 750 bis 700 vor Christus und er war ein Zeitgenosse von Jesaja, dem größten der Propheten. Neben seinen Gerichtsankündigungen über Israel verkündigte er aber auch das kommende Heil und die Erlösung für Israel. Wir kennen vielleicht noch den Namen Micha von einem anderen Propheten. Das war der Micha, der zur Zeit von Ahab lebte, in einer viel schwierigeren Zeit und der dem König Ahab und seiner Frau Jezebel immer Gottes Spiegel vor Augen halten musste. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, von hier soll der König kommen. Bethlehem, zu biblischer Zeit ein kleiner, unscheinbarer Ort in der Nähe von Jerusalem. Ein verschlafenes Nest auf dem Land und eigentlich kein passender Ort für die Herkunft eines Königs, wir würden einen König schon bei den Bauern auf dem Land suchen. Doch für die Juden hat Bethlehem einen ganz besonderen Klang und in ihrer Geschichte auch eine ganz besondere Bedeutung. Schon einmal kam ein König aus Bethlehem. Nicht irgendein König, sondern der König, David. Und es entspricht irgendwie so ganz Gottes Handlungsweise, dass er seine Geschichte nicht in Palästen und in großen Städten schreibt, dass er auf Pomp und Glanz ganz verzichtet, dass er im Kleinen und auf den ersten Blick Unscheinbaren zu uns kommt. Sein Wirken findet im Kleinen und Stillen statt, aber es übertrifft an Wirksamkeit alles andere. Heute ist Bethlehem eine Stadt von ca. 30.000 Einwohnern. Wer schon einmal dort war, von verschlafenem Nest ist da keine Spur mehr. Es ist ein unheimlicher Trubel dort. Das ist ein Bild von dem Platz vor der Geburtskirche. Man hat also dort, wo man sich in der Fantasie den Stall vorstellte, eine riesengroße Kirche gebaut. Normal ist der Platz nicht leer, sondern da tummeln sich Hunderte von Menschen. Und wer in diese Grabesgrotte hinein will, der muss also ziemlich akrobatisch sein. Es geht da durch ziemlich enge Gänge und Höhlen in die Geburtsgrotte. Ja, Bethlehem ist eine Stadt, nicht in Israel, sondern auf palästinensischem Gebiet. Man muss ein paar Kilometer von Jerusalem aus fahren. Es ist der Sitz zweier Universitäten. Also schon eine relativ bedeutende Stadt. Die Erlösung Israels, ja die Erlösung der Welt, soll an dieser Stadt, damals diesem verschlafenen Nest, ihren Ausgang nehmen. Und das ist ja auch der Inhalt der Prophezeiung des Micha. Gott wird einen König, einen Messias schicken, der alle Not wenden wird. Ich möchte aus dem Text aus der Prophezeiung des Micha drei Aspekte herausgreifen, die uns das Wesen und den Auftrag des kommenden Königs deutlich machen. Der erste Aspekt, die Herkunft des Messias. Messias, habe ich mal hier hingeschrieben, das heißt übersetzt in unsere Sprache der Gesalbte, und im Griechischen heißt das Gleiche Christus. Also wenn wir von Christus sprechen, was ja in unserem christlichen Sprachgebrauch ein ganz normales Wort ist, dann sagen wir eigentlich nichts anderes, wie wenn die Juden Messias sagen. Das Wort hat die gleiche Bedeutung. Wenn ich hier Herkunft drüber geschrieben habe, dann meine ich nicht in erster Linie den Geburtsort. Das ist, wie wir schon feststellen konnten, Bethlehem. Es geht mir mehr um die Abstammung. Also nicht die örtliche Herkunft, sondern mehr um die Abstammung, woher kommt der Mensch, woher kommt Jesus als Mensch. Denn für einen König ist es von großer Bedeutung, aus welchem Haus er kommt, welchen Stammbaum er nachweisen kann und ist er des Königsamtes überhaupt würdig. Könnte ja jeder kommen und sagen, ich bin König, wenn er nicht von blauem Blut ist, dann hat er in unseren Adelshäusern keine Chance. Auf Jesus trifft das zu. Er ist von königlichem Geblüt. Er kommt aus der Linie des Königs David und durch seine Geburt in Bethlehem erfüllt er auch alle Voraussetzungen, die die Propheten schon im Alten Testament beschrieben haben. Er ist ein Jude und gleichzeitig ist er Gottes Sohn. Er ist der von Gott gesandte Messias, zunächst für das Volk Israel, dann aber auch für alle anderen Menschen. Wir nennen ihn Jesus Christus, wobei das Wort Christus die griechische Übersetzung für das Wort Messias ist. Gleich am Anfang unseres Textes finden wir aber noch einen Hinweis auf Jesu Herkunft, die noch weit über unser menschliches Verständnis hinausgeht. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Von Anfang an und von Ewigkeit her. Zwar als Mensch geboren, aber doch von göttlicher Herkunft. Jesus ist Gottes Sohn und Menschensohn. Ein Geheimnis, das nur der versteht, der an diesen Jesus glaubt. Johannes hat im Rückblick auf die Menschwerdung Jesus es so formuliert in Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen kann. Jesus ist kein Emporkömmling ohne Legitimation. Er ist wahrer Mensch und er ist doch auch wahrer Gott und von Gott, dem Vater, gesandt, um als Messias uns und die Welt zu erlösen. Hat mich sehr beeindruckt, dass schon bei Micha dieser Hinweis auf den göttlichen Ursprung und auf sein Leben von Anfang an so ein Wert gelegt wird. Was ist nun die Aufgabe des Messias? Wir lesen in Vers 3 unseres Textes, er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. Er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn. Eigentlich gar nicht königlich. Regieren und herrschen, das ist eher etwas, was man von einem König erwartet. Jesus kommt als ein König mit Hirtenamt. Wir alle kennen das Bild des Hirten und seiner Herde. Und es gibt eigentlich keine schönere Stelle in der Bibel als der Vers 23. Ich habe uns mal hier abgedruckt ein Bild vom Hirten mit seiner Herde. Und alles, was den Hirten ausmacht, das können wir lesen im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist doch etwas ganz anderes als ein König, der mit Macht seine Position festigt und verteidigt. Im Neuen Testament finden wir eine ganze Reihe von Stellen, die dieses Hirtenamt, diesen Hirten Jesu bestätigen. Jesus sagt von sich selbst in Johannes 10, ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirt, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Pferd sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine einzige Herde unter einem Hirten sein. Diese anderen Schafe, die nicht aus dem Pferd sind, damit sind wir gemeint. Oder eine wunderschöne Stelle aus Matthäus 18. Was meint ihr, wenn jemand 100 Schafe hat und eins davon verirrt sich? Lässt er dann nicht die 99 in den Bergen zurück und zieht los, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wenn er es dann findet, ich versichere euch, er wird sich über das eine Schaf mehr freuen als über die 99, die sich nicht verlaufen haben. Ich war auch mal der Schaf Nummer 100 und bin von ihm gefunden worden. Und das darf man sich immer wieder vor Augen halten. Was hat der Hirt für mich und für mein Leben getan? Die Juden erwarteten einen Messias, der sie vom Joch der römischen Herrschaft befreien und den alten Status des Reiches, des Königreiches Israel wieder einsetzen sollte. Ein unabhängiges Land sollte Israel wieder sein. Kein Wunder, dass die Geburt im Stall und das spätere Leben und Wirken Jesu diesen Ansprüchen und Erwartungen überhaupt nicht entsprach. Jesus war bekannt als Lehrer und als Krankenheiler. Er war bekannt als ein Mensch, der gute Ansichten hatte. Aber ein Befreier und Held? Einer, der seinem Volk vorangeht und sagt, ich bin der König, schließt euch mir an, wir werden die Römer aus unserem Land vertreiben? Er war so ganz anders als all die anderen Herrscher und Könige. Und doch hat er durch sein Leben aufgezeigt, wie sein kommendes Friedensreich sein wird. Wenn er wiederkommt, dann wird er in offensichtlicher Macht kommen und das Böse endgültig besiegen. Sein Reich, das dann beginnt, wird ein Reich des Friedens und der Liebe sein. Micha hat es im Kapitel vorher, im Kapitel 4, im Vers 3 so beschrieben, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden fortan nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Darum ist Jesus Mensch geworden und darum wird er wiederkommen. Er kommt nicht um des Herrschens willen und um ein bewunderter König zu sein. Das alles steht ihm zwar zu und wird auch geschehen, aber auf eine wunderbare und andere Weise. Das Ziel des Messias drückt Micha wie folgt aus. Es ist ein ganz einfacher und schlichter Satz, und er wird der Friede sein. Die meisten Menschen haben eine tiefe Sehnsucht nach Frieden im Herzen. Gerade an Weihnachten wird dieser Wunsch nach Frieden laut. Alle wünschen ihn, und doch ist er fern und trügerisch wie eine Fata Morgana. Unsere Welt brennt, und wenn irgendwo das Feuer des Krieges gelöscht wird, flammt es an einer anderen Stelle wieder auf. Alle Appelle und Friedensdemonstrationen verhallen, und nicht der Friedfertige setzt sich durch, sondern Ellbogen und härtere Maßnahmen bestimmen, wo es lang geht. Gerade in den letzten Tagen ist es uns ja wieder ganz deutlich vor der Haustür vor Augen geführt worden, wozu Gewalt führen kann und was Gewaltbereitschaft im Leben der Menschen vollbringen kann. Und wer mit offenen Augen die Welt betrachtet, der wird sehen, es gibt überhaupt keinen Ort des Friedens. Es gibt keinen Flecken der Welt, wo Friede herrscht. Vielleicht im Herzen von manchen Menschen, aber im Leben miteinander, im Leben von Menschen miteinander gibt es keinen Frieden. Von Frieden reden und im Frieden leben, das ist etwas total Unterschiedliches. Viele reden von Frieden, aber im Frieden leben, das ist viel, viel schwieriger. Ich habe ein politisches Plakat gefunden von Werner Steck, der früher Sympathisant der SPD war, hat viele politische Plakate für die SPD gemacht. Und das hat er in den 70er Jahren gemacht. Er hat in Heidelberg gewirkt. Alle reden von Frieden, wir nicht. Und wenn man ganz klein liest, von wem dieses Plakat sei, also vom Zweckverband der Rüstungsindustrie. Also unser Leben, unser Wesen wird nicht vom Wunsch nach Frieden bestimmt, sondern vielmehr vom Wunsch nach Profit und vom Wunsch nach Geld. Die letzten Tage haben uns deutlich vor Augen geführt, wie weit das Leben auf der Erde doch vom Frieden entfernt ist. Ich möchte sogar so weit gehen und behaupten, dass die Menschen gar nicht zum Frieden fähig sind. Sicher, es gibt Menschen, die ihre Lebensaufgabe darin sehen, Frieden zu leben. Ich denke hier besonders an Mahatma Gandhi oder an Martin Luther King, der im Januar seinen Geburtstag feiern wird. Aber ihr Lebensbeispiel konnte leider keine Schule machen und außer guten Erinnerungen ist von diesen Menschen nicht viel geblieben. Es gibt zwar einen Preis für Friedensbemühungen, das ist der Friedensnobelpreis, da werden Menschen oder Institutionen mit Geld ausgezeichnet, wenn sie sich in Anführungsstrichen besonders für den Frieden einsetzen. Aber wenn man sich so manchen Preisträger dieses Friedensnobelpreises vor Augen führt, Yasser Arafat, Kofi Annan, Jimmy Carter, Barack Obama, die EU hat den Friedensnobelpreis bekommen, da regen sich zumindest in mir so gewisse Zweifel, was denn das alles mit dem Frieden, so wie ich Frieden verstehe, zu tun hat. 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte haben den Frieden keinen Schritt näher gebracht. Es ist vielmehr so, dass die Lunte am Pulverfass immer kürzer wird. Die Zündschnur brennt. Und dann der Blick auf Jesus. Er wird der Friede sein. Was Menschen nicht schaffen, alle Bemühungen der Menschheit, die sind zum Scheitern verurteilt. Und in ihm, in Jesus Christus, ist der Friede personifiziert. Er wird der Friede sein. Er wird sich nicht um Frieden bemühen. Er ist der Friede. Wenn er wiederkommt, wird er sein Reich des Friedens errichten. Aus Jesaja 9, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Oder aus Micha 4, ich habe einen Teil davon schon zitiert. Am Ende der von Gott bestimmten Zeit wird Folgendes geschehen. Fest gegründet an der Spitze der Berge steht der Berg mit dem Haus Jahwes. Erhaben über alle Hügel und alle Völker strömen zu ihm. Die Menschen sagen überall, kommt, wir ziehen zum Berge Jahwes, zum Haus, das dem Gott Jakobs gehört. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Denn von Zion geht die Weisung aus, von Jerusalem das Wort Jahwes. Er spricht Recht im Streit der Völker, er weist ferne Nationen zurecht. Dann schmieden sie die Schwerter zu Pflugscharen um, die Speere zu Messern für Winzer. Kein Volk greift mehr das andere an und niemand übt mehr für den Krieg. Jeder wird in Frieden bei seinen Weinstöcken und Feigenbäumen leben. Das können wir nicht, wir Menschen können das nicht. Es muss Weisung ausgehen von Zion, vom Hause Jahwes. Dann wird dieser Friede möglich sein. Diese Skulptur steht in New York vor den Vereinten Nationen. Und das ist eine Symbolisierung dieses Verses aus Micha 4. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Das ist ja einer der Hauptsprüche des Kommunismus. Und ihr werdet es nicht glauben, wer diese Skulptur der Menschheit geschenkt hat. Das war die Sowjetunion, als die Sowjetunion noch in Amt und Würden war. Sie hat diese Skulptur den Vereinten Nationen, also der Menschheit, geschenkt, aber nicht als Umsetzung eines biblischen Zitates, sondern als eine Umsetzung der kommunistischen Idee. Also die haben sich diesen Spruch aus Micha 4 zu eigen gemacht, als Schwertern werden Pflugscharen, weil sie meinen, dass der Kommunismus der Weg oder ein Weg zum Frieden ist. Weihnachten 2016. Wir dürfen uns freuen über die Menschwerdung Gottes. Wir dürfen uns freuen über die erste Ankunft des Messias, der im Stall damals vor etwas über 2000 Jahren geboren wurde. Ich freue mich, dass ich hier vom Stall aus predigen kann. Das ist ein so tolles Ambiente mit der Krippe im Hintergrund. Ich gucke rein, die Krippe ist leer, das freut mich, denn wir beten ja kein Kind an, sondern wir beten den König an, der aus diesem Kind geworden ist. Und für mich ist Weihnachten immer ganz eng und untrennbar mit Ostern verbunden, mit Karfreitag und Ostern. Denn Weihnachten wäre eine sinnlose Angelegenheit, wenn daraus nicht Karfreitag und Ostern geworden wäre, wenn dieser König nicht am Kreuz den Tod besiegt hätte. Und ich darf den Bogen noch weiter spannen. Für mich wäre Weihnachten völlig sinnlos und völlig unnötig, wenn aus Weihnachten, aus Karfreitag und Ostern nicht der jüngste Tag oder die Wiederkunft Jesu kommen würde. Das ist ja unsere Hoffnung. Darauf dürfen wir uns freuen, dass dieser König, dieser mächtigste König, der Sohn Gottes, wiederkommt, um uns zu erlösen, um zu richten und um das Böse endgültig zu besiegen. Die Engel auf dem Feld haben das in ihrer frohen Weihnachtsbotschaft ausgedrückt. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, der Messias, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das ist die Weihnachtsbotschaft, die wir auch gerne weitergeben dürfen, die wir an andere weitersagen dürfen. Und was mir vorhin gekommen ist, ich sagte, Frieden ist etwas, was auf der Erde gar nicht möglich ist. Wir Menschen sind eigentlich gar nicht in der Lage, diesen Frieden, den Gott bringen wird, auf der Erde herzustellen. Aber mir ist vorhin klar geworden, es gibt doch Funken des Friedens, denn wenn ich mich für Jesus entscheide, dann lebt er in mir. Dann ist er, der Friede ist, in mir. Und ich darf ein kleines Licht des Friedens, des Göttlichen, des Friedens von Jesu in meinem Herzen für andere sein. Und das ist doch eine wirklich schöne und frohmachende Weihnachtsbotschaft. Amen. Halt, noch etwas habe ich. Ich habe heute Morgen die Zeitung gelesen, die Weinheimer Nachrichten, und da ist ein Artikel gleich auf Seite 3 oder 4. Was ist wahr an Jesus Christus? Und da haben sich schlaue Leute ausgelassen über den 25. Dezember, also über das Datum von Weihnachten, über Bethlehem, ist er überhaupt dort geboren? Über die Krippe, war das denn tatsächlich so, wie es in der Bibel steht? Die Hirten, die schreiben da drin, dass die Hirten ja eigentlich gar keine armen, einfachen Leute waren, sondern die Hirten waren die Reichsten des Volkes damals. Über den Stern von Bethlehem, kann das sowas überhaupt gegeben haben? Also es wird alles in Frage gestellt, es sind zum Teil evangelische Theologen, die hier zitiert werden. Aber der Schönste, und das möchte ich euch zum Schluss vorlesen, ein Fazit, also die letzten Zeilen von diesem Artikel. Die Weihnachtsgeschichte beruht großenteils nicht auf Fakten, aber ist sie deshalb unwahr? Eine Legende kann wie ein Märchen Wahrheit enthalten, betont Hammann, das ist einer der Autoren. Und eine Geschichte muss schon sehr gut sein, um über zwei Jahrtausende hinweg nicht von ihrer Faszination einzubüßen. Die Hauptaussage ist zumindest sehr ernst gemeint. Die Hauptaussage der Weihnachtsgeschichte. Und die kann ich nur unterstreichen. Der eigentliche Herrscher der Welt ist dieser Jesus. Amen.